Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Manipulation des Stimmvolks. Macht der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein Falschaussagen zur Steuerreform? Das Finanzdepartement wehrt sich gegen solche Vorwürfe. Nichts Neues aus Nahost. Der Bush-Besuch in Jerusalem brachte dem Friedensprozess bis jetzt nichts Konkretes. Heute reist der US-Präsident nach Ramallah. Die dunkle Seite der Irak-Invasion. 5 Jahre Krieg haben bisher mehr als 150.000 Menschenleben gefordert. Das meldet die Gesundheitsorganisation der UNO. Weitere Themen. Die Zürcher Stadtregierung will mehr Lohn. Die Luftbelastung war in der Schweiz 2007 tiefer als im Jahr davor. Und in den USA zieht sich der Demokrat Bill Richardson aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück. Und wieder ist ein Streit über die Abstimmungsinformationen des Bundesrats entbrannt. Streitobjekt ist die Unternehmenssteuerreform 2. Über diese Vorlage stimmen wir am 24. Februar ab. Diesmal kommt der Manipulationsvorwurf an den Bundesrat aber nicht von rechter Seite, sondern von links. SP-Präsident Hans-Jürg Fehr hält dem Bundesrat nämlich vor, im Abstimmungsbüchlein mache er falsche Angaben zur Steuerreform. Diese Propagandavorwürfe weist das Finanzdepartement jetzt zurück. Monika Zumbrunn.
Im Abstimmungsbüchlein heißt es, dass die erste Unternehmenssteuerreform vor 10 Jahren zu mehr Unternehmen, mehr Arbeitsplätzen und höheren Steuereinnahmen geführt habe. SP-Präsident Hans-Jürg Fehr will diese Aussagen korrigiert haben.
In allen 3 Aussagen dementiert die Verwaltung den Bundesrat. Das heißt, der Bundesrat setzt Ansichten in die Welt, von denen er genau weiß, dass sie falsch sind.
Hans-Jürg Fehr verweist auf eine Studie der Steuerverwaltung. Diese attestiert der ersten Unternehmenssteuerreform zwar positive wirtschaftliche Auswirkungen, eindeutige detaillierte Aussagen seien aber nicht möglich. Trotzdem weist das eidgenössische Finanzdepartement Fehrs Vorwürfe zurück. Eine Korrektur im Abstimmungsbüchlein komme nicht in Frage. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es, die Aussagen bezögen sich auf die Holdinggesellschaften und deren Zahl hat tatsächlich zugenommen seit der ersten Reform. Gleichzeitig gibt das Finanzdepartement aber zu, dass keine genauen Aussagen gemacht werden könnten. Vor diesem Hintergrund warnt der Berner Professor für Steuerrecht René Matteotti generell vor zu grossen Versprechungen.
Es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, wirklich zu sagen, wie weit ein bestimmtes Wirtschaftswachstum wirklich auf Steuerreformen zurückzuführen ist.
Und gerade vor Abstimmungen, so der Steuerrechtsprofessor, seien solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen.
Wir bleiben thematisch in der Schweiz. Wir gehen in den Kanton St. Gallen. Dort ist Stefan Kölliker der Kandidat der SVP für die kommenden Regierungsratswahlen. Die Meldungen hat Fritz Schneider.
Die SVP St. Gallen schickt den 37-jährigen Treuhänder Stefan Kölliker als Kandidaten in die St. Galler Regierungsratswahlen vom 16. März. Kölliker ist außerhalb der SVP ein unbekannter Mann. Die Delegierten nominierten ihn am Abend ohne Gegenstimme. Nach der Abwahl von Christoph Blocher aus dem Bundesrat hatte man ursprünglich erwogen, auf eine Kandidatur zu verzichten. Die Zürcher Stadtregierung verlangt für sich und das Topkader in der Verwaltung mehr Lohn. Stadträte, also Regierungsmitglieder, sollen künftig rund 272.000 Franken erhalten, rund 36.000 Franken mehr als heute. Für den Stadtpräsidenten gelte dann ein Ansatz von 295.000 Franken im Jahr, wie die Stadtkanzlei schreibt. Die Zürcher Stadtregierung begründet ihre Lohnforderung in eigener Sache mit der Konkurrenzfähigkeit. Qualifiziertes Personal werde sonst immer öfter eine Stelle in der Privatwirtschaft bevorzugen. In der Schweiz ist die Luft im letzten Jahr weniger mit Feinstaub belastet gewesen als in den Rekordjahren 2006 und 2003. Das sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Umwelt gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Und auch beim Ozon seien die Messwerte auf der Alpen-Nordseite deutlich unter dem Mittel der letzten 5 Jahre geblieben. Die Luft müsse aber noch sauberer werden, heißt es beim Bund.
US-Präsident George Bush ist in Israel. Er selbst redet von einem historischen Besuch und einer historischen Gelegenheit für den Frieden. Doch Nahostexperten und Beobachter sind sich in einem Punkt einig, nämlich dass vom Bush-Besuch in der Region eigentlich gar nichts zu erwarten ist. Und genau so gestaltete sich gestern auch der Auftakt der Nahostreise. Bush und der israelische Premier Olmert sprachen in Jerusalem miteinander, aber es kam dabei nichts Konkretes heraus, was den Friedensprozess vorwärts bringen könnte. Wer also doch irgendwelche Hoffnungen hegte, wurde enttäuscht, allen voran die Palästinenser um Präsident Mahmoud Abbas. Irene Meyer.
Nichts Greifbares bisher. Am Ende des ersten Tages seines groß inszenierten Besuches in Jerusalem sprach US-Präsident Bush einmal mehr nur vage von der Vision der Zwei-Staaten-Lösung, die Israeli und Palästinenser anstreben müssten. Und er selber wolle den Friedensprozess nur anstoßen, keinen Druck ausüben.
In my judgment, the only way for there to be a vision that means something is for the parties to seriously negotiate that vision. If you're asking me, am I nudging them forward?
So war von einem Siedlungsstopp, den die Palästinenser als grundlegende Bedingung von Israel fordern, keine Rede. Der israelische Premier Olmert betonte vielmehr, auch wenn es den amerikanischen Freunden nicht gefalle, Israel werde in Har Homa oder Male Adumim weiterbauen, denn dieses Gebiet gehöre seiner Ansicht nach zu Jerusalem und habe gar nichts mit den Siedlungen zu tun. In und um Jerusalem sei alles etwas anders.
Everyone knows that certain things in Jerusalem are not in the same practical level.
Die amerikanische Außenministerin Rice hatte in den letzten Tagen dieser Version vehement widersprochen. Was Olmert und Bush am Abend in ihrer Pressekonferenz präsentiert hätten, sei keine Realpolitik, sondern ein Schmusekurs, urteilten arabische und palästinensische Kommentatoren. Die wichtigen Fragen des israelisch-palästinensischen Konfliktes seien vom Thema Iran in den Hintergrund gedrängt worden. Für Mahmoud Abbas, den Palästinenserpräsidenten, ist dies eine schwierige Ausgangslage für sein Treffen mit Präsident Bush heute in Ramallah. Abbas wollte unbedingt erreichen, dass Bush der israelischen Regierung einen Siedlungsstopp abringt, um für seine eigene Bevölkerung glaubwürdig zu bleiben.
Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 6.07 Uhr. Rückzug im Kandidatenfeld der amerikanischen Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf. Bill Richardson gibt auf.
Im Rennen um die amerikanische Präsidentschaft hat sich bei den Demokraten ein Bewerber zurückgezogen. Bill Richardson, Gouverneur des US-Staates New Mexico. Er ziehe damit die Konsequenz aus seinen mäßigen Abschneiden bei den bisherigen Vorwahlen, berichtet der Fernsehsender CNN unter Berufung auf das Wahlkampfbüro von Richardson. Richardson war in den beiden US-Staaten Iowa und New Hampshire nur auf dem vierten Platz hinter seinen Konkurrenten gelandet. In der serbischen Provinz Kosovo hat das Parlament erwartungsgemäß den früheren Rebellenführer Hashim Thaci zum Regierungschef gewählt. Für ihn stimmt eine große Mehrheit der Abgeordneten. Vor der Wahl des Ministerpräsidenten hatten die Abgeordneten bereits Fatmir Sediu als Präsidenten des Kosovos bestätigt. Beide Politiker kämpfen dafür, dass Kosovo von Serbien unabhängig wird. Bei der Präsidentenwahl in Georgien seien eine Reihe Unregelmäßigkeiten vorgekommen. Dies sagte der deutsche Leiter des OSZE-Wahlbeobachterteams. Es habe Fälschungen bei der Auszählung der Wahl gegeben, sagte er in einem Zeitungsinterview. Ein anderes Mitglied des deutschen Beobachterteams wies diese Äußerungen zurück. Die georgische Wahlkommission gestand gestern selbst Unregelmäßigkeiten ein. Viele Wahlzettel seien verschwunden.
Zuerst die Bomben auf Bagdad und andere irakische Städte, später der offene Krieg in Irak und heute Heckenschützen, Todesschwadronen und Gefechte zwischen den Invasionstruppen und einheimischen Rebellen. Seit bald 5 Jahren herrscht in Irak Krieg und dabei sind in dieser Zeit mindestens 151.000 Zivilpersonen getötet worden. Diese Zahl hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ermittelt und jetzt in einer Studie veröffentlicht. Einzelheiten von Joe Shelbert.
Allein in der Zeit zwischen der Invasion durch US-geführte Truppen im März 2003 und im Juli 2006 sind in Irak mindestens 104.000 Menschen gewaltsam ums Leben gekommen. Nach der Studie der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen WHO dürfte diese Zahl aber erheblich höher liegen. Nach direkten Befragungen bei mehr als 9000 Haushaltungen in Dörfern und Städten könnten allein in den ersten 3 Jahren des Krieges 223.000 Irakerinnen und Iraker im Krieg getötet worden sein. Die Hälfte davon in der Millionenstadt Bagdad. Bei den 15- bis 59-jährigen Männern ist kriegerische Gewalt heute die häufigste Todesursache. Die erschreckenden Zahlen, die diese Befragungen hervorbrachten, sind dreimal höher als jene, die das sogenannte Projekt Iraq Body Count erhoben hat. Iraq Body Count wertet öffentlich zugängliche Medienberichte über den Krieg und dessen Opfer aus. Laut der neuen WHO-Studie ist im Irak seit Kriegsbeginn auch die Rate der natürlichen Todesfälle um 60% gestiegen. Schuld daran sind die schlechteren Lebensbedingungen und der teilweise Zusammenbruch des Gesundheitswesens.
6.10 Uhr, wir sind bei den Börsendaten von Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.735 Punkten, ein Plus von 1,2%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 14.494 Punkten, minus 0,7%. Der Dollar wird zu 1,1156 gehandelt, der Euro zu 1,6376 bzw. zu 1,4682 Dollar.
Das Wetter heute Donnerstag. Trotz Wolkenfeldern wird es oft sonnig. Im Süden ziehen gegen Abend Wolken auf. Die Temperatur reicht 8 Grad. Mit Föhn wird es bis 12 Grad mild. Soweit das Neueste aus der Heute-Morgen-Redaktion. Mario Großneklaus war für die Sendung verantwortlich. Am Mikrofon Daniel Knoll. Nachrichten und die Hintergründe dazu rund um die Uhr. Das bringen Ihnen Schweizer Radio DRS 4 News und unsere Website drs.ch.